Für den Schwerverbrecher, sowas gibt es heute bei uns gar nicht mehr. Aber für die Jünger war das eine Katastrophe. Die Jünger haben nicht verstanden, was da vorliegt. Kommen wir nachher noch. Obwohl Jesus das immer wieder angedeutet hat, obwohl er immer wieder darüber gesprochen hat. Für die Jünger war die Kreuzigung das Ende ihrer Hoffnung, das Ende ihres Glaubens und eigentlich auch im Prinzip das Ende ihres Lebens, weil sie hatten alles verlassen, sie haben alles aufgegeben, um diesen einen, um Jesus nachzufolgen. Und jetzt ist er so kolossal gescheitert und für alle sichtbar am Kreuz gestorben. Katastrophe. Und dieses, wenn man es, wir haben uns daran gewöhnt, und das ist eigentlich schlecht. Wenn du dir, deswegen finde ich die Passionszeit so wichtig und auch Karfreitag so, wenn du dir das mal wirklich wieder vor Augen führst, was da eigentlich passiert ist und wie grausam und brutal das war.
Dann kriegst du eine leichte Ahnung, wie es wirklich war. Dieses Ereignis, dieser Tod von Jesus am Kreuz war dermaßen schrecklich, dass die Jünger erst ganz mühsam Deutungsversuche gemacht haben. Sie haben Bilder gesucht. Was ist denn da eigentlich passiert? Teilweise hat Jesus schon vorher Bilder gebraucht, die sind ihnen aber nicht eingefallen. Was sind denn Bilder, die dir gerade einfallen, die Jesus für seinen Tod oder die Jünger im Nachhinein für seinen Tod gebraucht haben? Das Weizenkorn, Dankeschön, jawohl. Da fallen euch noch mehr ein. Ostern. Das Lamm, genau, Dankeschön. Da gibt es zwei Deutungen. Passahlamm. Das hatten wir ja auch mal in der Karfreitagspredigte, wo Jesus bewusst seinen Tod in die Exodus-Tradition setzt als Weg in die Freiheit. Und das Opferlamm, der Sündenbock, der die Sünden der ganzen Welt trägt, das sagt der Johannes der Täufer, als er Jesus das erste Mal öffentlich sieht und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ist teilweise heute noch in der Abendmahlsliturgie. Ich habe noch was gehört. Tempel? Ja, ich werde den abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Das stimmt. Jona, genau, ihr seid gut. Arche Noah? Ja, stimmt, genau, das kommt auch noch. Ha, ihr habt aber das, was ich euch bringe, nicht gebracht, das freut mich. Ich finde das auch toll, deswegen mag ich das nizänische Glaubensbekenntnis ein Stück weit lieber als das apostolische, weil das ganz klar sagt, wofür das Ganze geschehen ist. Und so heißt es auch hier, er wurde für uns gekreuzigt. Und das macht das Bild aus, was Jesus selber sagt. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Lösegeld kennt man in unserer Kultur vielleicht von Erpressern oder so. Damals war es noch schlimmer, damals war es vom Sklavenmarkt. In dem Zusammenhang ist es zu verstehen. Du hast Geld gezahlt und einen Sklaven dafür bekommen. Und teilweise war es so, dass wenn sie das Geld hatten, auch Familienangehörige oder so, später haben das dann auch Christen gemacht, wenn Christen in die Sklaverei gefallen sind, das dann Gemeinden zusammengelegt haben, um diesen Menschen aus der Sklaverei freizukaufen. Und der Gedanke steckt unter diesem Bild. Also es gibt ganz, ganz viele Bilder, die dieses schreckliche Geschehen am Kreuz zu deuten versuchen. Und ich lade dich ruhig ein, lies das mal immer wieder und schau mal, auf welche Bilder du stößt und was die für dich bedeuten. Für uns gekreuzigt. Jesus, mein Retter. Die Bibel sagt klar, wir sind in dem Sinn keine freien Menschen. Oder der natürliche Mensch ist kein freier Mensch, sondern er ist ein Gefangener, ein Sklave der Sünde. Er steht unter der Macht der Sünde. Und es hört sich, glaube ich, auf den ersten Moment mal furchtbar fromm an, oder? Oder ziemlich pessimistisch. Aber ich glaube, dass das stimmt. Warum glaube ich das? Weil wir heutzutage technische Möglichkeiten haben und Wissensmöglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten, wie nie Menschen vor uns. Und ist die Welt besser geworden? Leben wir weiser als unsere Vorfahren? Leben wir friedlicher? Leben wir gerechter? Leben wir liebevoller? Also ich glaube, das reicht einfach, um zu zeigen, das stimmt. Da kann man sich rein vertiefen, aber ich glaube, das ist einfach der Beweis. Die Welt wird nicht besser, obwohl die Möglichkeiten dazu lange gegeben sind. Und wenn du in die Menschheitsgeschichte gabst, es gab immer wieder Aufbrüche, ja, wo Menschen sich bemüht haben, wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit und es teilweise auch geschafft haben. Aber die ganzen Lösungsversuche zum Besseren sind gescheitert und wir leben in einer Welt, ich will nicht sagen, die ist schlimmer als zuvor. Aber die steht in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten, die wir als Menschen haben. Und ich glaube, dass das ist, was die Bibel sagt, wir sind unter der Sklaverei der Sünde. Wir Menschen, wir schaffen es nicht, obwohl wir theoretisch die Möglichkeiten haben. Und die Bibel sagt noch was. Die sagt, die Folge dieser Sünde ist der Tod. Und Jesus hat uns da freigekauft. Jesus hat bezahlt durch seinen Tod am Kreuz. Er ist unser Retter. Wir sind gefangen in Sünde, teilweise übrigens auch strukturell. Unser gesamtes Weltsystem ist ungerecht und du bist Teil davon. Das heißt, du bist schuld an einem Teil des Elends der Welt. Abgesehen von dem Persönlichen. Und die Bibel sagt, der Grund dafür, das ist ja immer das Missverständnis, so ein schlechter Mensch bin ich nicht. Die Bibel sagt, der Grund der Sünde, was den Tod verdient, ist die Trennung von Gott. Das ursprüngliche Verhältnis zwischen Menschen und Gott, so wie es Gott sich gedacht hat, er den Menschen geschaffen hat als Gegenüber, als jemand, mit dem er in Beziehung leben kann, in Einheit ursprünglich. Dagegen hat der Mensch sich aufgelehnt in Adam und Eva und hat dieses Verhältnis, diese enge Beziehung gebrochen. Und damit letztendlich die Tatsünden, die Sünden der Welt verursacht. Im Paradies gab es keine Sünde, da gab es auch keine Krankheit, da gab es keinen Tod. Aber wir wissen, das gibt's jetzt. Und wir sind da gefangen als Menschen. Und Jesus hat aber für uns bezahlt. Wie gesagt, das ist ein Bild, aber das ist ein wichtiges Bild. Ich muss in dem Sinn nicht mehr für meine Schuld büßen, sondern Jesus hat es auf sich genommen. Er lud auf sich unsere Schuld, damit wir Frieden hätten. Jesus, mein Retter. Es geht noch tiefer, da kommen wir nachher noch dazu. Aber das wäre das Erste, das Kreuz. Es ist für dich geschehen. Jesus hat für dich bezahlt. Es geht noch tiefer, habe ich gesagt, und das kann man durchaus wörtlich nehmen. Die Höllenfahrt Christi. Ich mag ja diesen Ausdruck. Ne? Himmelfahrt kennen wir alle, aber die Höllenfahrt Christi, wir hatten davon schon mal gehört. Nicht so geläufig, ne? Aber Glaubensbekenntnis heißt das so schön, hinabgestiegen in das Reich des Toten. Der Toten, des Todes. Aber so heißt es erst seit 72. Davor hieß es, hinabgefahren in die Hölle. Da ist noch ein bisschen was davon da, von dieser Dynamik. Warum ist das wichtig? Nun, es hat eine dreifache Bedeutung. Zum einen, Jesus ist wirklich gestorben. Das ist ganz banal. Aber es gab damals, und es gibt ja heute immer noch Menschen, die sagen, naja, vielleicht ist er ja, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, so nicht echt gestorben, sondern man hat jemand anders hingehängt oder, fand ich besonders kreativ, das war ein Scheinleib. Also Jesus hat so getan, als wäre er das und hat einen Scheinleib kreuzigt. Also gibt da ganz tolle Theorien. Als Glaubensbekenntnis sagt ganz klar, alles Mist. Er ist wirklich gestorben und er ist auch wirklich hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber es hat noch mehr zu bedeuten. Jesus hat nicht nur das Schicksal geteilt, was jeden Menschen ereilt. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch hineingegangen in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des Todes. Er hat die Erfahrung von Verlassenheit, von Sinnlosigkeit, von absoluter Dunkelheit und in diesem Sinn auch die Hölle des Menschseins auf sich genommen. Der Bischof und Theologe Ludwig Müller sagt, Gott selbst steigt in die Tiefen des Todes und in die Gottverlassenheit des Sünders herab. Indem er an sich selbst diese Macht erfährt, überwindet Gott im gekreuzigten und begrabenen Jesus auch das Gesetz der Verneinung des Teufels und der Sünde, deren Sold der ewige Tod ist. Also, dass Jesus hinabgestiegen ist ins Reich des Todes, das heißt, Jesus ist in die absolute Gottverlassenheit gegangen. Und das finde ich bemerkenswert, weil diese Unterscheidung Himmel und Hölle ist ja altbekannt. Himmel ist da, wo Gott ist, Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Aber wenn es heißt, Jesus ist selber in die Hölle gegangen, in die Gottverlassenheit, dann heißt es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, ja? Gott ist auch in der Hölle. Das ist in Jesus an Karfreitag und Karsamstag passiert. Jesus ist da reingegangen. Und warum ist das wichtig? Einmal ist es wichtig, dass Jesus unser Schicksal bis zum bitteren Ende teilt. Menschlich gesehen, er kennt Leid, er kennt Tod, er ist gestorben. Er ist kein Schönwettergott. Aber auch geistlich gesehen, wie erklärst du dir das, dass Jesus, von dem wir ja gesagt haben und erklärt haben, er ist auch Gott, ja, war Mensch und wahrer Gott. Wie kann Jesus sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert da die Bibel, Psalm 22, aber er schreit das ja auch heraus. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein echter Schrei war, dass Jesus, der Gott ist, in die Gottverlassenheit gegangen ist. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man davon ausgeht, dass Gott ja drei Personen ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So sind ja auch die meisten Bekenntnisse dreiteilig aufgebaut. Und auch unsere Predigtreihe haben wir zwei Predigten zum Thema Vater, zwei zum Sohn und dann noch zwei zum Heiligen Geist. In Jesus ist Gott selber in die Gottverlassenheit gegangen. Und das heißt, es gibt keinen Ort mehr, wo Gott nicht ist. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Oder, Achtung, Karlauer, noch einen Schritt tiefer. Jesus erobert die Hölle. Es gibt ja also diesen Bibelvers, den der ein oder andere vielleicht kennt. Christus hat für die Sünden der Menschen gelitten. Jawohl, haben wir gehört. Der Gerechte für die Schuldigen, ein für alle Mal. Jawohl, Haken dahinter. So sollte er auch als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Erleben erweckt, den Zugang zu Gott eröffnen. Machen wir auch einen Haken dahin. Und jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's, da heißt's, in der Kraft dieses Geistes ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und verkündigte ihnen seinen Sieg. Wer ist schon mal über die Stelle gestolpert? Ein paar. Für die anderen, lest das mal, macht euch eure Gedanken. Aber ich finde das interessant. Wer sind denn Geister im Gefängnis? Paulus oder Petrus macht da selber noch eine Ausführung dazu. Das heißt nämlich, sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noah die Arche baute. Ein bisschen merkwürdig, oder? Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit den Leuten, wenn wir sagen, Jesus ist mein Retter, ja? Keiner kommt zum Vater denn durch ihn. Was war denn dann mit den armen Menschen davor? Da gab es ja auch ein paar nette Leute, oder? Und es gibt viele Ausleger, und ich schließe mich denen an, die sagen, als es heißt, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, in Verbindung mit dieser Stelle, er hat auch den Geistern im Gefängnis gepredigt. Das bedeutet, er ist, als er tot war, hat er alle Menschen getroffen, die vor ihm gestorben sind. Dauert vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dir schwer tust, dir das vorzustellen. Ich finde, das hat eine gewisse Logik. Und wenn es heißt, er hat von seinem Sieg gepredigt, dann heißt es zumindest, so wie ich Jesus kenne, auch, er hat sie herausgeholt. Das zeigt zum Beispiel dieses Bild da. Es war im Mittelalter ein beliebtes Motiv, weil, Entschuldigung, es wäre doch zutiefst sadistisch und boshaft zu sagen, hey Leute, ich habe den Tod überwunden, aber sorry, ihr wart zu früh dran, ja? Das ist nicht der Jesus, den ich aus der Bibel lese. Jesus geht hin und sagt denen, die vor ihm verstorben waren, ich habe den Tod überwunden. Und da gibt's viele schöne Bilder. Ich habe eins rausgesucht, was so richtig typisch dafür ist. Ja, Jesus tritt die Tür der Hölle ein, die liegt da total verbogen unten am Boden. Er steigt fast drauf, diese Gefängnistore, und er führt die Menschen raus. Du kannst spekulieren jetzt, wer ist, ist aber eigentlich egal, sondern er erlöst auch die Geister im Gefängnis. Und der Teufel, das ist ja hier sehr bildhaft dargestellt, der flieht. Er weiß, er ist besiegt. Im 1. Petrus 4 steht es noch ein bisschen deutlicher. Deshalb wurde sogar schon den Verstorbenen die gute Nachricht verkündigt, damit sie wie alle Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können, aber auch die Möglichkeit erhalten, zum Leben mit Gott zu gelangen. Ich finde das einen total wichtigen Aspekt. Und ich erlebe immer wieder Menschen, und ich glaube, für die ist der Punkt besonders, wenn die sagen, oh Mann, jetzt ist mein Mann, Kind, sonst was gestorben und der hat sich noch nicht für Jesus entschieden. Klar, es ist unser Ziel, so zu leben und so zu predigen, dass Menschen sich zu Lebzeiten für Jesus entscheiden. Nicht nur, weil du dann auf der sicheren Seite bist, sondern weil das ja das Beste ist, was dir im Leben passieren kann. Aber ich leide immer mit, wenn Menschen leiden, die sich Gedanken machen, Mensch, der hat das nie ausdrücklich gesagt oder so. Und ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster und ich weiß, dass es Leute gibt, die nicht der Meinung sind. Aber wenn ich mir das durchlese, dann glaube ich fest, dass Jesus denen auch begegnet. Und dass die im Tod nochmal eine Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Weil was ist denn, wenn die jetzt nicht Jesus persönlich bekommen sind, sondern wenn die von Jesus gehört haben, Entschuldigung durch Arschlöcher. Es gibt ja auch Christen, die nicht so sind, wie Jesus sind oder einen Charakter haben oder eine Lebensform, die einfach schwierig sind. Und wenn die durch diese Form abgestoßen sind oder sich dann deswegen nicht für Jesus entscheiden, dann können die ja eigentlich nichts dafür. Also, ich glaube, Jesus, das bedeutet, dieses ist schwierig, ja. Ich lade da auch zur Diskussion ein. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, dass dieses hinabgestiegen in die Hölle, in das Reich des Todes, auch bedeutet, dass Jesus da predigt, dass es keinen Ort, auch die Hölle nicht gibt, wo Gott nicht ist. Das war das zweite oder das erste Wichtige, je nachdem, ob du Kreuz und Höllenfahrt als eins siehst. Ein bisschen einfacher zu verstehen für uns zumindest, die Auferstehung ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Wobei, ehrlich gesagt, auch das so einfach nicht ist. Und ich habe es gesagt und ihr könnt das nachlesen, die Jünger haben das nicht verstanden. Schon vorher nicht. Ich meine, Jesus hat das ja angedeutet. Er hat über seinen Tod gepredigt, hat das eingeordnet. Was sagen die Jünger? Die sind verzweifelt, aufgelöst. Unterm Kreuz bleibt nur noch Johannes übrig. Und danach sind sie weg. Erstmal. Und es gibt diese eine schöne Osterszene, eine meiner Lieblingsszenen, der Weg nach Emmaus, wo zwei Jünger total traurig, niedergeschlagen, den Boden unter den Füßen weggezogen, zurückgehen in ihr Heimatdorf Emmaus. Und Jesus begegnet ihnen und selbst da erkennen sie ihn nicht. Und ich liebe Jesus dafür seine coole Art, der einfach fragt, hey, was ist denn los? Ja, das kann man noch sagen, ist fürsorglich. Und dann lässt er sich das alles erzählen. Und dann sagt er, was seid ihr doch schwer von Begriff, warum rafft ihr nicht euch endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Und dann haben sie es immer noch nicht so ganz verstanden, aber als sie dann Abendmahl feiern, dann erkennen sie Jesus. Die ganze Bibel, die weist auf Jesus hin. Und ich betone das immer wieder, egal ob der Schreiber das damals schon, das dem bewusst war oder nicht. Es finden sich ganz, ganz viele Stellen aus den verschiedensten Büchern, die auf Jesus hinweisen. Deswegen ist es nach der Schrift so wichtig. Also das ist nichts, was wir Christen uns ausgedacht haben, ja? Das wurde ja vielen auch vorgeworfen damals. Naja, ihr kommt halt nicht damit klar, dass eure Bewegung gescheitert ist, ne, dass euer Anführer jetzt tot ist. Jetzt denkt ihr euch das irgendwas aus. Drum war es vor allem Matthäus, aber immer wieder auch Paulus, den Menschen wichtig zu sagen, das steht doch drin. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, das kommt immer wieder vor. Einmal vorwärts, dass dann Jesus prophezeit wird, oder auch rückwärts, dass teilweise Jesus selber, wie hier, teilweise Matthäus oder Paulus sagt, ja, so steht's geschrieben und das ist jetzt eingetreten. Also gerade Matthäus ist dieser Schriftbeweis ganz wichtig. Und diese Auferstehung ist der Kern des christlichen Glaubens. Wir alle säßen heute Morgen nicht hier, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann würde man sich vielleicht in historisch interessierten Zirkeln treffen, ja, so Geschichtswissenschaft, was ist damals passiert, was gab es denn da zur Zeit der Römer in Jerusalem für Aufständische, aber das würde eigentlich keinen interessieren. Wir sitzen hier, weil Jesus auferstanden ist, weil er sich seinen Jüngern gezeigt hat, über 500 Menschen, und weil er heute lebt. Der Tod am Kreuz, die Höllenfahrt und die Auferstehung gehören zusammen. Und deswegen nochmal die Frage, was ist da für dich am wichtigsten? Der Tod am Kreuz, die Höllenfahrt, die Auferstehung? Kannst du gerne mal überlegen, was für deinen Glauben da am wichtigsten ist. Die Auferstehung ist der Kern unseres Glaubens und die Erfüllung der Schrift. Und dann heißt es weiter, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wir alle kennen diese Himmelsfahrtsszene, wo Jesus mit seinen Jüngern vor die Stadt geht und dann in einer Wolke aufgehoben wird und die Jünger schon wieder nicht verstehen, was da passiert. Und dann Engel kommen und sagen, was schaut ihr denn in den Himmel? Hat doch Jesus gesagt, und jetzt geht mal wieder und er wird euch den Heiligen Geist schicken. Von daher ist es auch gut, dass Jesus weggegangen ist. Ich habe lange gedacht, das ist eigentlich schade. Es wäre doch eigentlich schön, wenn er da geblieben wäre, ja, wenn wir heute noch mit ihm reden können, mal einladen könnten zum Gottesdienst. Aber Jesus sagt selber, es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde euch einen Tröster schicken. Und darüber gehen die nächsten zwei Predigten. Der Heilige Geist, was macht er eigentlich so? Und dann ist da dieses, er sitzt zu Rechten des Vaters. Wer weiß denn, was das bedeutet? Mein rechter Platz ist leer. Ja, Jesus ist Herrscher. Also, der rechte Platz ist der Ehrenplatz. Das war für die geladenen Gäste der Platz neben dem Hausherrn, der gezeigt hat, wow, der ist was Besonderes. Und in dem Sinn heißt es auch, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, ist ein zentrales Bekenntnis des christlichen Glaubens und bedeutet, dass er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt die höchste Macht, göttliche Autorität und Herrlichkeit teilt. Es ist keine Ortsangabe, sondern es ist ein Bild für seine königliche Herrschaft. Die Rechte Gottes ist ein biblisches Bild für göttliche Kraft. Dort zu sitzen bedeutet, dass Jesus als Herrscher über Himmel und Erde eingesetzt ist. Und noch ein nettes Detail. Anders als die alttestamentlichen Priester, die stehen mussten, ist Jesus sitzen ein Zeichen dafür, dass sein Opfer am Kreuz vollendet ist und dass er auch zur Ruhe gekommen ist. Also das Opfer am Kreuz ist endgültig. Die Priester im Alten Testament, in der vorchristlichen Zeit, mussten ja immer wieder opfern. Aber das Opfer von Jesus, das uns gerettet hat, ist endgültig. Das muss nicht wiederholt werden. Und auch das Abendmahl ist keine Wiederholung davon, sondern eine Vergegenwärtigung. Also, Jesus fungiert zur Rechten Gottes als Hohepriester. der im Himmel beim Vater für die Menschen eintritt. Und als Abschluss die Wiederkunft. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Jesus kommt wieder, wann und wo, das wissen wir nicht. Und Jesus warnt da auch vor Spekulationen. Er mahnt aber auch zur Wachsamkeit. Man kann ja von beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder man sagt, ja, Jesus, vielleicht kommt er wieder, aber wenn, ob das mal wieder in 2000 Jahren ist, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Oder man ist so auf diese Wiederkunft fixiert, dass man immer die Tagesschau schaut und sagt, oh ja, das ist jetzt das und das ist das und das dann Bibelversen zuordnet. Das ist auch nicht das. Jesus sagt, hey, spekuliert nicht, seid wachsam, lebt so, dass ich jeden Tag reinkommen könnte, aber es steht euch nicht zu wissen, wann. Es heißt ja, Jesus, mein Retter, aber Jesus wird auch mein Richter sein. Heißt ja, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da klingeln bei manchen dann schon die Alarmglocken. Oh, dieses Gericht, das ist ja, das kann man doch heute so gar nicht mehr sagen. Und wie passt das mit einem liebenden Gott zusammen? Vielleicht ist es aber auch voller Erwartung. Endlich Gerechtigkeit auf der Erde. Endlich sorgt mal jemand für Ordnung. Aber vielleicht ist es auch mit Angst behaftet. Ja, in der Bibel steht ja, wir müssen alle vor Christus erscheinen, weil er Gericht hält. Alle. Aber Jesus sagt ja, als er übers jüngste Gericht spricht, sagt er, wenn ihr diese Anzeichen bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Ein bisschen paradox ist es ja schon, oder? Das Endgericht und wir sollen uns darauf freuen. Wie kann das gehen? Nun zum einen, oder der Theologe Wilfried Jöst, den ich sehr schätze, der formuliert es so. Wir werden nicht nur mit unserem Glauben und seinen Werken, sondern auch mit unserer Sünde, unserem Versagen und unserem Unvermögen vor Christus, unserem Richter, stehen. Auch dies alles wird aus der Verborgenheit herausgeholt und offenbar werden. Wir werden uns selbst auch mit allem Unrecht unseres gelebten Lebens so sehen müssen, wie Christus uns sieht. Von allen Illusionen über uns selbst entblößt, werden wir vor ihm stehen. Muss der Gedanke daran, die Hoffnung, indem wir diesem Richter entgegengehen, verdunkeln? Lässt er nur ein ungewisses, verzagtes oder gebrochenes Hoffen zu? Gerade zur freudigen Hoffnung des Glaubens gehört auch die Erwartung und das Verlangen, dass wir am Ziel unseres Weges ganz ins Helle und Rechte gestellt und geschieden werden von allem, was uns in uns zwielichtig und ungerecht ist. Dass Christus endgültig abtun wird, was uns jetzt noch von ihm trennt. Wir dürfen es seinem Gericht übergeben. Wir Christen dürfen uns also auf das jüngste Gericht freuen, weil wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Jesus sagt, Johannes 5, 24, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Also, wir brauchen keine Angst haben. Wir wissen, Jesus hat das Urteil, das er uns als Richter zuspricht, selber auf sich genommen. Zum anderen, weil Jesus wiederkommen wird und alles, was sich seiner Liebe entgegengestellt, in der Welt und auch in dir, richtet und vernichtet. Wir sind ja noch Sünder, auch wenn wir nicht mehr unter der Macht der Sünde sind und nicht mehr der Tod, die Folge davon sind. Ja, Luther sagt das ja so schön, simul justus et peccator, wir sind gleichzeitig Gerechtfertigte und trotzdem Sünder. Und im jüngsten Gericht werden wir gereinigt. Da wird dem Gericht übergeben, was uns belastet und was uns von Jesus trennt. Da wird dann endlich dieser Konflikt gelöst, dieser innere Konflikt, von dem Paulus schreibt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und es wird endlich Gerechtigkeit geben für alle ungestraften Verbrechen und Ungerechtigkeiten. Ja, das sind die Epstein-Files nur die Spitze des Eisberges. Es gibt so und so viel 1000 ungelöste Morde in Deutschland. In Deutschland, also nicht irgendwo. Und so weiter. Und vielleicht hast du selber schon Unrecht erlitten, wo du sagst, ich habe keine Chance, da irgendwie Gerechtigkeit zu erfahren. Unsere Hoffnung auf das jüngste Gericht heißt, es wird da Gerechtigkeit geben. Ja, in der Bibel steht, rächt dich nicht selbst, sondern gib Raum dem Zorn Gottes. Das ist dieser Moment. Ich kann jetzt nicht tiefer einsteigen, aber das ist der Grund, warum wir oft uns freuen dürfen. Und dann heißt es weiter, seine Herrlichkeit wird kein Ende sein. Es gibt keine zerstörerischen Mächte mehr. Niemand, der sich Gottes Liebe in den Weg stellt. Römer 14, 17 heißt, das Reich Gottes ist ja nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo das ist, wo der Heilige Geist wirkt, ist Reich Gottes schon hier und wo nicht, da nicht. Und wenn du dir anschaust, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Unfriede, und ich verwende bewusst das Wort, wie viel Unfreude, ja, es auch bei uns hier gibt, dann weißt du, das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist gibt noch zerstörerische Mächte, Klammer auf, man kann die auch Teufel nennen, wenn man möchte, die dieser Liebe und dem Reich Gottes hier auf der Erde noch entgegenstehen. Und die werden vernichtet und deswegen wird es am Ende kein Ende der Herrschaft von Jesus geben. Das war jetzt fast ein bisschen viel, aber ich hoffe, du siehst jetzt klarer. Du kannst es am Schluss nochmal auf diese drei Punkte bringen. Einmal, der Tod von Jesus ist nicht nur ein historisch belegbares Ereignis, sondern für dich geschehen. Zum Zweiten, durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Drittens, Jesus wird wiederkommen und alles, was sich seiner Liebe entgegenstellt, vernichten. Alles, was in der Welt und in dir seiner Liebe entgegensteht. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass du der Sieger bist, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Danke, dass du unser Leben teilst, dass du Mensch geworden bist und den Weg bis zum Tod gegangen bist, dass du hinabgestiegen bist in die Hölle, und wieder auferstanden bist und in den Himmel aufgefahren bist. Du bist der Herr und du bist so einzigartig und groß, dass wir immer wieder darüber staunen können und nicht fertig werden mit dem Nachdenken. Wir bitten dich um deinen Geist, dass er uns immer wieder zeigt, dass das für uns geschehen ist, dass du unser Retter bist und dass wir uns alle vor dir verantworten müssen. Danke aber, dass du unser Urteil auf dich genommen hast. Dass du uns mit hineingenommen hast in dein Heil. Amen.